Deutschlandfunk. Der Tag.
Internationale Spionage mithilfe von WhatsApp. Das ist ein Tatbestand, an den wir uns wahrscheinlich gewöhnen müssen. Jeff Bezos, dem Gründer von Amazon und dem reichsten Mann der Welt, ist genau das passiert. Das ist zumindest der Vorwurf in Richtung Saudi-Arabien. Der saudische Kronprinz soll mithilfe einer WhatsApp-Nachricht kompletten Zugang zum Handy von Jeff Bezos bekommen haben. Wie genau das funktioniert hat und welche Folgen das alles haben könnte, klären wir gleich. Und wir sprechen über das Holocaust-Gedenken heute in Israel. Die Erinnerung an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz vor 75 Jahren.
Yes, we Germans remember.
Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, er war einer der Hauptredner heute in Israel.
But sometimes it seems as though we understand the past better than the present.
Die Deutschen würden manchmal die Vergangenheit besser verstehen als die Gegenwart, sagt der Bundespräsident da. Ja, richtig gehört. Steinmeier hat heute nicht nur über Auschwitz vor 75 Jahren gesprochen, sondern auch über Antisemitismus heute. Auch dazu gleich mehr von unserem Korrespondenten in Tel Aviv. Alles an diesem Donnerstag, dem 23. Januar 2020. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Ja, hallo Markus.
Tobias. Hi, grüß dich, Tobias.
Hallo, wie geht's?
Danke, gut.
Markus Pindur, das ist der Experte hier bei uns im Haus, wenn es um internationale Spionage geht. Auch um Dinge wie jetzt diesen Hackerangriff auf das Smartphone von Jeff Bezos, dem Gründer von Amazon und Inhaber der Washington Post. Das ist eine der einflussreichsten Zeitungen in den USA. Markus, dieses gehackte Handy von Jeff Bezos, was genau ist der Vorwurf gegen Saudi-Arabien?
Also da muss man ein bisschen ausholen. Jeff Bezos hatte sich mit dem saudischen Kronprinzen Salman getroffen. Und das hat er getan, nachdem es in der Washington Post, und um diese Zeitung geht es eigentlich, nachdem in der Washington Post ein, sag ich mal, sehr kritischer Kommentar des Journalisten Khashoggi veröffentlicht worden war. Und man hatte sich in irgendeiner Form wohl ausgesprochen. Das Treffen hat im April stattgefunden und im Mai auf einmal setzte eine starke Aktivität, wie es heißt, ein von dem Handy von Jeff Bezos, nachdem er eine Datei über WhatsApp von diesem Kronprinz Bin Salman empfangen hatte.
Markus, ganz kurz, wir sprechen über das Jahr 2018.
Das ist das Jahr 2018. Mhm. Dann im weiteren Verlauf stellt sich heraus, dass der Herausgeber des National Enquirer, das ist ein Boulevardblatt in den USA, offensichtlich mit Bezos Kontakt aufgenommen hatte und verhindern wollte, dass Bezos weiterhin schwierige Details und teilweise auch wirklich furchtbare Details über den Mord von Khashoggi veröffentlicht. Und Bezos macht das aber öffentlich, dass er erpresst worden sein soll. Und angeblich hat man ihm damit gedroht, intime Fotos und Botschaften mit der Geliebten von Bezos öffentlich zu machen.
Und diese Fotos, das ist der Vorwurf, die wurden dadurch von Bezos Handy gesaugt, weil er eben diese Datei, die ihm der saudische Prinz zugeschickt hat, weil die eigentlich eine Hacking-Software, ein Virus enthalten hat. Ist das so korrekt?
Eine Spionagesoftware, genau. Und Bezos hat es dann im vergangenen Jahr, 2019, untersuchen lassen von einer Cyber-Security-Firma. Und die hat mit mittlerer bis hoher Wahrscheinlichkeit herausgefunden, dass es diese Videodatei, die von Prinz Salmans Account geschickt wurde, gewesen sei, die tatsächlich diesen Spionagevorgang dann in Kraft gesetzt hat.
Wie sicher ist das denn?
Man sagt, also in diesem Bereich ist nicht vieles richtig sicher. Die Firma, die das getan hat, diese Analyse unternommen hat, die sagt, sie kann mit mittlerer bis hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass es sich tatsächlich um die Datei aus Saudi-Arabien handelt, die diese Spionagesoftware in Kraft gesetzt hat. Das ist allerdings ein schwieriges Feld, denn diese Software kann sich nachher, nachdem die Daten abgesaugt worden sind, auch selber wieder zerstören. Und es ist sehr schwer, dann forensische Spuren tatsächlich auf dem Handy zu finden, bei dem das passiert ist.
Was ist denn bekannt generell um solche Aktivitäten in Saudi-Arabien? Ist das ein Feld, auf dem die Saudis sehr gut sind, viel Expertise haben, fremde Smartphones hacken, um solche Informationen zu bekommen?
Also dazu muss man sagen, solche Software ist auf dem freien Markt erhältlich. Die kann man kaufen. Die kann man von Firmen kaufen, die darauf spezialisiert sind. Und die Saudis haben das wohl in mehreren Fällen auch getan. Und zwar immer, wenn es um Dissidenten ging und Leute, die sich kritisch über das saudi-arabische Regierungssystem geäußert haben. Das sollen sie auch in anderen Fällen schon des Öfteren gemacht haben. Und das scheint auch ein, ich sag mal, beunruhigendes Muster der Überwachung tatsächlich an den Tag gekommen zu sein. Und es hat in diesem Fall einfach auch damit zu tun, nicht, dass Bezos der Amazon-Inhaber ist. Nein, es geht wahrscheinlich, so sagen zum Beispiel zwei UN-Berichterstatter, die sich mit der Tötung des Journalisten Khashoggi beschäftigt haben. Es geht um die Zeitung Washington Post, die eben sehr, sehr kritisch über Saudi-Arabien und Prinz bin Salman berichtet hat.
Muss Saudi-Arabien jetzt nach diesen Enthüllungen mit irgendwelchen Konsequenzen rechnen?
Die UN-Berichterstatter, die sich mit dem Fall befassen, haben die US-Behörden aufgefordert, jetzt zu ermitteln. Wir wissen aber, dass Präsident Trump über ein besonders enges Verhältnis zum saudischen Königshaus verfügt. Er war sehr stolz darauf, dass er sehr viele Waffen nach Saudi-Arabien verkaufen konnte. Und er hat sich auch im Fall Khashoggi damals überhaupt nicht kritisch dazu geäußert. Und insofern müssen wir mal abwarten, ob da tatsächlich die amerikanische Regierung aktiv wird.
Gut, Markus, dann fasse ich noch einmal zusammen. Also der Vorwurf lautet, Saudi-Arabien soll das Handy von Washington Post-Besitzer und Amazon-Gründer Jeff Bezos gehackt haben und Fotos daraus geholt haben, die eine Beziehung zu einer Frau öffentlich machen. Ist das so korrekt?
Das ist so korrekt. Es soll sich um sehr pikante Fotos handeln. Über den genauen Inhalt ist mir nichts bekannt. Es sollen auf jeden Fall Fotos und auch schriftliche Dateien sein, die belegen, dass Jeff Bezos eine Affäre hatte, noch während er mit seiner Ex-Ehefrau verheiratet war.
Und allein dieser Vorwurf, dieses Öffentlichmachen, hat ihn in ziemlich große Schwierigkeiten gebracht.
Nun ja, das war eine Sache, die man nicht gerne in der Öffentlichkeit verhandelt sieht. Also eine außereheliche Affäre, das ist eine private Sache, die man nicht gerne in der Öffentlichkeit verhandelt sieht. Und Jeff Bezos hat sich ja dahingehend geäußert, dass er auch sagt, dass man versucht habe, ihn damit zu erpressen. Also seine Berichterstattung über Saudi-Arabien einfach zu mäßigen.
Und hast du den Eindruck, ist das in irgendeiner Form gelungen? Hat er sich unter Druck setzen lassen?
Ich habe nicht den Eindruck, dass er das getan hat. Ganz im Gegenteil, er hat es öffentlich gemacht, diese Sache und diesen Erpressungsversuch. Er hat ihn von sich aus öffentlich gemacht, was, wie er schrieb, ihm natürlich auch sehr peinlich gewesen sei. Aber er hat es getan und an der Berichterstattung in der Washington Post, die ich auch abonniert habe, kann ich eigentlich nicht erkennen, dass die Berichterstattung da gemäßigt worden ist gegenüber Saudi-Arabien. Da wird weiterhin sehr, sehr kritisch drauf geschaut und sehr, sehr kritisch berichtet. Also nein, in diesem Fall war das erfolglos. Das saudische Königshaus wird sich nur fragen müssen langsam, wie das weitergeht mit Prinz Salman. Denn ich sage es mal so, immer mehr, es wird immer peinlicher für das saudische Königshaus. Und da kommen immer mehr wirklich furchtbare Details ans Licht von Aktivitäten von diesem Prinz Salman. Und dass das irgendwann auch mal politisch wirksam wird, kann man auch schon erwarten, glaube ich.
Was könntest du dir vorstellen? Was könnte es da für Konsequenzen geben auf politischer oder auch auf wirtschaftlicher Ebene? Saudi-Arabien ist ja auch auf sehr viele internationale Wirtschaftskooperationen angewiesen.
Das kommt immer darauf an, was die jeweilige Regierung tun will. Also man könnte natürlich hingehen und Saudi-Arabien boykottieren, will man aber nicht, weil man tatsächlich Saudi-Arabien auch als Gegengewicht gegen den Iran und dessen Aktivitäten in der Region betrachtet. Also da kommen viele, viele Sachen zusammen und dass Prinz Salman zum Beispiel für den Mord an Khashoggi irgendwann zur Verantwortung gezogen wird, ich glaube, damit ist nicht zu rechnen.
Und das Unternehmen sich sagen, mit diesem Land, das sozusagen seine Gegner per Handyspionage ausspioniert, mit diesem Land wollen wir nichts mehr zu tun haben. Auch wenn Unternehmen das sagen, das hältst du für auch nicht für besonders wahrscheinlich.
Das ist nicht die Aufgabe von Unternehmen. Das muss schon die Politik sagen, wie das reguliert und ob das reguliert werden soll. Unternehmen machen in der Regel Geschäfte und sie nehmen nur Abstand von diesen Geschäften, wenn es für sie rufschädigend ist und irgendwie sich auf andere Geschäfte auswirken kann. Also da würde ich eher sagen, ist die Politik insgesamt gefragt, auch mehr Druck auszuüben auf die Saudis, auch wenn man glaubt, die Saudis als strategischen Partner in der Region weiter zu brauchen.
Gut, Markus, jetzt hast du gesagt, diese Spionagesoftware, die da benutzt wurde, die ist auf dem freien Markt erhältlich. Können wir dann davon ausgehen, dass zum Beispiel auch deutsche Sicherheitsbehörden sowas jeden Tag benutzen?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die deutschen Sicherheitsbehörden da relativ zurückhaltend sind. Allerdings, ich kann das auch nicht ausschließen.
Dann sind wir mal gespannt, was es da noch gibt, was wir da in den kommenden Wochen und Monaten noch hören. Markus Pindur in Berlin. Vielen Dank.
Vielen Dank.
And I wish I could say that we Germans have learned from history once and for all. But I cannot say that when hatred is spreading.
Frank-Walter Steinmeier, heute in Tel Aviv, in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Und kurz übersetzt, er hat gesagt, er würde sich manchmal wünschen, sagen zu können, ja, die Deutschen haben aus ihrer Vergangenheit gelernt. Aber das kann er nicht sagen, in einer Zeit, in der der Hass sich wieder ausbreitet. Deutliche Worte also zum aktuellen politischen Diskurs in Deutschland. Tim Aßmann ist unser Korrespondent in Tel Aviv. Hallo Tim.
Ja, hallo nach Köln.
Tim, wie ist Frank-Walter Steinmeier da heute aufgetreten?
Also ich muss sagen, ich bin tatsächlich beeindruckt davon, wie der Bundespräsident doch diese echt, muss man sagen, wirklich sehr, sehr schwierige Aufgabe gemeistert hat. Das Protokoll hat ihm ja auch nur ein paar Minuten gegeben. 7-8 Minuten hieß es vorher, wird Frank-Walter Steinmeier reden. Also 7-8 Minuten, um zum einen selbstverständlich als Vertreter des Volks der Täter die Verantwortung zu übernehmen, zu betonen, natürlich auch das nie wieder zu sagen, was ja immer im Zusammenhang mit dem Holocaust-Gedenken von deutscher Seite gesagt wird, gesagt werden muss. Das musste Steinmeier tun, das war klar, das wollte er natürlich auch, aber eben auch den Blick nach vorne richten, sagen, Antisemitismus wird wieder stärker. Wie gehen wir in Deutschland damit um? Natürlich auch das adressieren, was in Deutschland zuletzt passiert war. Der Anschlag von Halle, das hat man ja in Israel auch mitbekommen. Das sind natürlich Signale, die hier mit großer Sorge wahrgenommen werden. Also all das musste da rein. Und das hat Frank-Walter Steinmeier getan. Natürlich wissend, dass dort im Dunkeln, auf den Tribünen, in der Halle, im Zelt war das ja, dass da Leute sitzen, die Shoah erlebt haben, Überlebende, Holocaust-Überlebende, die da waren. Auf sie hat Steinmeier auch Rücksicht genommen, hat eben nicht in der Sprache der Täter gesprochen, auf Deutsch, sondern auf Englisch. Also das war eine Gratwanderung und ich finde, er hat das gut gemacht, er hat alles angesprochen.
Er war jetzt der erste Bundespräsident, der dort in der Gedenkstätte in Yad Vashem eine Rede gehalten hat. Wie wird das in Israel wahrgenommen? Gab es da Leute, die gesagt haben, das geht eigentlich nicht, das kann man nicht machen, ein deutscher Bundespräsident kann hier auf keinen Fall auftreten?
Nein, das hat man im öffentlichen Diskurs tatsächlich in Israel nicht wahrgenommen, dass das vorher in Frage gestellt wurde. Die Einladung kam ja auch von Israels Staatspräsident Reuven Rivlin. Das hat sicherlich damit zu tun, dass Rivlin und Steinmeier sich sehr gut kennen. Aber dass Rivlin das zum einen gemacht hat, auch wusste, er kann das machen, er kann den deutschen Staatspräsidenten, den deutschen Bundespräsidenten als Redner dort in Yad Vashem einladen. Und dass das eben dann auch gar nicht so sehr diskutiert wurde im Land, das zeigt natürlich irgendwo auch, dass da zwischen Deutschland und Israel nicht nur in Sonntagsreden, sondern tatsächlich ein neues, ein starkes Verhältnis da ist. Das ist auch, merkt man auch, wenn man ganz oft sich mit Israelis unterhält, die dann sagen, ja, ihr Deutschen, ihr seid nach den US-Amerikanern unsere besten Freunde. Also es wird ganz klar auf israelischer Seite ein Unterschied gemacht zwischen dem Deutschland der Bundesrepublik und dem Deutschland der Täter, dem Deutschland der Nationalsozialisten. Und es ist hier sofort groß gemeldet worden, nachdem Steinmeier angefangen hatte zu reden, dass er gesagt hat, ja, wir Deutschen erinnern uns, aber hier und jetzt, im Heute müssen wir den Antisemitismus stärker bekämpfen. Das war hier sofort eine Meldung. Also es wurde sehr aufmerksam verfolgt, was er gesagt hat, aber es ist nicht hinterfragt worden, dass er da sprechen darf. Das war okay.
Ich glaube, Tim, viele Leute, wenn sie so eine Gedenkveranstaltung verfolgen, das waren ja heute viele Redner, die da auf die Bühne gekommen sind und dort ihre Gedanken sozusagen nochmal preisgegeben haben. Viele Leute denken sich, kann man da eigentlich noch irgendetwas Neues sagen oder etwas Neues hören? Jetzt, nachdem solche Jahrzehnte vergangen sind, in denen es immer wieder, in denen es regelmäßig solche hochkarätig besetzten Veranstaltungen gibt, hört man da noch etwas Neues?
Nein, also natürlich hört man nichts Neues mehr über die furchtbaren, grauenvollen Fakten. Aber als jemand, der nun wirklich sehr lange schon auch aus Israel berichtet, muss ich sagen, für mich ist irgendwie, sind diese furchtbaren Geschichten, die zum Beispiel Holocaust-Überlebende einem erzählen, wenn man mit ihnen spricht, irgendwie dann doch immer wieder auf furchtbare Art und Weise neu. Also das Schrecken verliert nicht an Schrecken. Und das ist ganz sicherlich so. Was, glaube ich, bei dieser Veranstaltung von den Organisatoren gewünscht war, und es wird sich erst zeigen, ob das so eintritt, ist, dass eben diesem Bekenntnis für den Kampf gegen Antisemitismus, dass diesem Bekenntnis, das nun eben auch viele hochrangige Politiker hier heute abgegeben haben, Wladimir Putin hat gesprochen, Emmanuel Macron, das haben die alle gesagt. Aber was wird daraus? Also das ist auch auf israelischer Seite gesagt worden. Wir fordern, dass ihr, wenn ihr sie noch nicht habt, Gesetze schafft gegen Antisemitismus, dass ihr klar macht, was das ist, wie es sich äußert, dass ihr klar macht, wie ihr dagegen vorgehen wollt und dass ihr, wenn ihr die Gesetze habt, sie dann eben auch umsetzt. Also daran müssen sich nun alle, die heute hier gesprochen haben, messen lassen.
Kam das überraschend, dieser Appell, dieser deutliche Akzent auf dem Antisemitismus, den wir zurzeit erleben?
Es kam jetzt aktuell beim Ereignis nicht mehr überraschend. Das hatte sich in den ganzen Monaten der Organisation schon abgezeichnet. Und ich denke, das ist eben auch die Richtung, die Holocaust-Gedenken in den nächsten Jahren ganz zwingend nehmen wird und nehmen muss. Dass man eben sagt, die Dämonen sind weiter da, sie sind nicht weg. Und es wird sicherlich auch eine große Aufgabe für alle diejenigen sein, die sich mit dem Gedenken professionell als Wissenschaftler zum Beispiel beschäftigen, künftige Generationen zu erreichen. Zu erreichen für die Schrecken des Holocaust, zu erreichen mit den Botschaften, zumal dann eben auch Zeitzeugen ja bald nicht mehr da sind, die davon berichten können. Das wird die große Aufgabe sein, dass das wirklich nicht in Vergessenheit gerät, um eben im Alltag auch bewusster zu machen und den Blick zu schärfen für den Kampf gegen Antisemitismus, dass man ihn überall dort bekämpft, wo man ihn antrifft.
Tim, gibt es irgendeine Konkurrenz zwischen diesen beiden Daten, zwischen diesen beiden Veranstaltungen? Wir haben jetzt heute den Gedenktag in Israel, in Yad Vashem, und am kommenden Montag dann den offiziellen Tag der Befreiung des KZ Auschwitz. Auch dann eine große Gedenkveranstaltung in Polen. Gibt es da zwischen beiden Terminen Konkurrenz?
Also ich glaube, für die Holocaust-Überlebenden gibt es diese Konkurrenz nicht. Die Menschen, die heute in Yad Vashem waren, finden es selbstverständlich richtig, dass in Israels wichtigster Gedenkstätte diesem wichtigen Datum gedacht wurde. Aber man hatte schon in den vergangenen Tagen den Eindruck, dass da ein bisschen Nationalismen beim Gedenken doch eine Rolle spielen. Also konkret das Verhältnis zwischen Moskau und Warschau, Russland und Polen über die Frage, wer hatte welche Rolle im Holocaust. Der polnische Präsident wollte unbedingt in Yad Vashem sprechen, weil Wladimir Putin dort gesprochen hat. Putin, der in der Vergangenheit immer wieder betont hat, auch die Polen seien Antisemiten gewesen und hätten da so ihre Rolle gehabt. Und wir wissen ja auch, dass die PiS-Regierung in Warschau, die polnische Regierung, also zum Beispiel die Frage nach der Täterrolle, welche Rolle hatten Polen beim Holocaust, anders sieht als Wissenschaftler, zum Beispiel auch in Israel und deswegen eben auch mit der israelischen Regierung schon diverse Differenzen hatte. Und das alles schwebte ein bisschen natürlich auch über dieser Gedenkveranstaltung. Und so kann man schon den Eindruck bekommen, dass es darum ging, hier ein bisschen größer zu sein als zum Beispiel das Gedenken dann am Montag in Auschwitz. Aber das alles sollte eigentlich keine Rolle spielen, denn wichtig ist, dass gedacht wird.
Und wie wird das Ganze, wie wird dieser Tag heute in Israel wahrgenommen, in den israelischen Medien?
Also tatsächlich war in Israel heute, bis es dann losging, die Gedenkveranstaltung ein bisschen das Begleitkonzert. Ich erkläre das gleich, denn das klingt natürlich komisch. Wladimir Putin ist gekommen und in Russland sitzt momentan eine junge Israeli in Haft. Sie wurde am Flughafen in Moskau vor einiger Zeit festgenommen wegen Drogenbesitzes. Es ging um 9,8 Gramm Haschisch. Die Frau wurde zu 6,5 Jahren Haft verurteilt und das ganze Land fiebert nun mit Nama, so heißt die junge Frau, mit ihrer Familie, hofft, dass sie aus der Haft kommt. Und das war das, was hier so über allem schwebte. Was macht Putin? Wird er sich zu Nama äußern? Also man kann das gar nicht eindrücklich genug beschreiben. Es gibt Plakate an der der Autobahn. Nama, komm nach Hause, bringt Nama wieder. In der Bahn wird dafür geworben, auf Bussen. Also das ist das zentrale Thema im Land. Wladimir Putin hat sich dann mit der Mutter dieser inhaftierten, in Russland inhaftierten Frau getroffen und hat kryptisch gesagt, alles wird gut. Das muss nun noch nichts heißen, aber es rechnet nun jeder hier in Israel mit der Freilassung. Und das war das große Thema, was hier alles überlagerte, bevor dann die Gedenkveranstaltung begann.
Und wenn ich dich richtig verstanden habe, hat er damit den Zeitplan ziemlich durcheinander gebracht, Wladimir Putin.
Ja, es drehte sich alles lange um Putin, denn es wurde auch noch ein Denkmal eingeweiht, das also an die Belagerung Leningrads erinnern soll. Leningrad, das ja befreit wurde 1944 am 27. Januar, also einen Tag ein Jahr vor dem Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Und dieses Denkmal wurde eben auch sehr groß eingeweiht mit Reden, die da gehalten wurden, unter anderem von Putin, aber auch vom Staatspräsidenten Rivlin, auch vom Ministerpräsidenten Netanyahu. Und das Ganze, das war vor der Gedenkveranstaltung in Yad Vashem und hat so lange gedauert, dass die da mit einer Stunde Verspätung begann.
Der Gedenktag heute in Yad Vashem in Israel. Anlass ist der 75. Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz. Das ist ganz offiziell am Montag der Jahrestag. Aber heute wurde, wie gesagt, schon in Israel gedacht. Tim Aßmann in Tel Aviv. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Das war der Tag, der tägliche Deutschlandfunk-Podcast an diesem 23. Januar 2020. Morgen am Freitag ab 17 Uhr gibt es uns wieder. Dann mit Ann-Kathrin Büsker. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.